Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und da gibt es den Wochenausblick auf eine wahrscheinlich doch sehr interessante Woche. Herr Hebestreit hat das Wort.
Ja, denn es weihnachtet sehr, darauf bezog sich sicherlich die Bemerkung der Vorsitzenden. Ja, die kommende Woche am 16. Dezember, am Montag um 13 Uhr wird der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag, Sie werden es schon geahnt haben, die Vertrauensfrage stellen. Der Bundestag wird im Anschluss über diesen Antrag beraten und abstimmen. Mit diesem Schritt macht der Bundeskanzler von seinem verfassungsgemäßen Recht nach Artikel 68 Grundgesetz Gebrauch und ermöglicht so dem Deutschen Bundestag eine Entscheidung über den Weg zu vorgezogenen Bundestagswahlen zu treffen. Am Mittwoch, 18. Dezember, tagt um 11 Uhr das Bundeskabinett unter der bewährten Leitung des Bundeskanzlers. Im Anschluss wird der Bundeskanzler nach Brüssel reisen. Dort nimmt er am EU-Westbalkan-Gipfel teil. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten sind dafür auch die 6 Partnerländer des westlichen Balkans geladen, also Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo. Die Nachmittagssitzung wird sich mit der Umsetzung des Wachstumsplans und den Bemühungen um regionale Integration sowie mit den Möglichkeiten für weitere Fortschritte bei der Integration der Region und der Europäischen Union befassen. Beim Arbeitsessen werden die gemeinsamen geopolitischen Herausforderungen im Mittelpunkt stehen. Das Treffen unterstreicht den regelmäßigen Austausch mit dem westlichen Balkan und knüpft an das letzte Gipfeltreffen in diesem Format vor ziemlich genau einem Jahr in Brüssel an. Ziel ist es, die europäische Perspektive des westlichen Balkans zu bekräftigen und die umfassende Unterstützung der EU für die Region hervorzuheben. Der Bundeskanzler wird dann in Brüssel verbleiben, um dann am Donnerstag, 19. Dezember, an der regulären Tagung des Europäischen Rates in Brüssel teilzunehmen. Inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens wird erneut die Lage in der Ukraine sein. Zu dem Treffen wird auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Brüssel erwartet. Unter der Überschrift Die EU in der Welt wird sich der Europäische Rat außerdem zu den weiteren Beziehungen der Europäischen Union zu den Vereinigten Staaten von Amerika austauschen. Außerdem werden als weitere Themen die Lage im Nahen Osten sowie Migration und der Bericht von Sauli Niinistö zu Resilienz und Krisenprävention erwartet. Zum Abschluss des Gipfels wird der Bundeskanzler eine Pressekonferenz in Brüssel geben. Und vor dem Gipfel, nämlich am kommenden Dienstag, 17. Dezember, 11 Uhr, bieten wir wie üblich ein Briefing unter zwei zum Westbalkan-Gipfel und auch zum Treffen des Europäischen Rates an mit der europapolitischen Beraterin des Bundeskanzlers Dr. Undine Ruge und dem Gruppenleiter Außen- und Sicherheitspolitik Dr. Christian Aulbach und mit mir ohne Doktor. Am Freitag, 20. Dezember, wird der Bundeskanzler dann um 12 Uhr den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Kristen Michal, zu einem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Beim gemeinsamen Gespräch im Rahmen eines Arbeitsmittagessens dürften neben der bilateralen Zusammenarbeit auch wirtschafts- und europapolitische Themen sowie natürlich, wie immer in diesen Zeiten, die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erörtert werden. Für 14 Uhr ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Soweit der Ausblick auf die Vorweihnachtswoche und die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers.
Vielen Dank, Herr Hebestreit. Gibt es Fragen zu den Terminen? Montag, Vertrauensfrage. Herr Steiner.
Ja, ich wollte einfach mal ganz kurz nachfragen. So die Vertrauensfrage so ausgeht, wie einige momentan annehmen, inklusive Ihrer, wenn dann also Bescherung ist, in Ihren Worten nahezu. Danach ist die Bundesregierung ja nur noch geschäftsführend im Amt. Welche konkreten Auswirkungen hat das auf die Möglichkeiten dann beim Rat und so weiter?
Die Geschäftsführung hat keinerlei Auswirkungen, soweit ich das überblicken kann. Zunächst einmal muss man ja abwarten, wie der Bundespräsident der Bundeskanzler wird dann nach Schloss Bellevue fahren. Am Montag sollte die Abstimmung so ausgehen, wie wir das im Augenblick alle mal unterstellen. Und dann hat der Bundespräsident Zeit zu prüfen, ob er im Anschluss den Bundestag auflösen wird oder wie er damit umgeht. Das wird einige Tage dauern und dann wird er irgendwann das Ergebnis seiner Prüfung vorstellen. Und sollte diese Prüfung zu dem Ergebnis kommen, das wir jetzt im Augenblick auch mal unterstellen, dann wird auch der Wahltermin 23. Februar genannt werden. Aber die Bundesregierung ist, auch wenn sie geschäftsführend ist, weiterhin voll handlungsfähig und im Amt. und wird damit auch vernünftig und verantwortungsvoll umgehen.
Herr Rinke dazu.
Ja, ich beschreite nur zum Ablauf danach, also für zwei Fälle. Sie haben eben gesagt, dass er dann selber zum Bundespräsidenten hinfährt. Also da wird kein Brief, keine PDF-Datei geschickt, sondern er macht das persönlich. Das wäre die eine Frage. Und was passiert, wenn die Vertrauensabstimmung schiefgehen sollte? Vielleicht können Sie auch für den Fall einfach, ich weiß, dass es hypothetisch ist, sagen, was dann passiert. Reicht er dann sofort ein oder beantragt er eine neue Vertrauensabstimmung oder regiert er dann erstmal weiter?
Also zunächst einmal, die erste Antwort ist ja, er wird da persönlich nach Schloss Bellevue fahren und den Bundespräsidenten unterrichten. Und zur zweiten Frage, Sie haben das ja so schön gesagt, das ist eine hypothetische Frage. Ich habe mitbekommen, dass die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen ihrer Fraktion empfohlen haben, sich in der Frage zu enthalten, auf das mögliche taktische Zustimmungen unterbleiben. Und insofern, glaube ich, ist dieser Fall hypothetisch oder sehr hypothetisch. Und sollte der Bundestag zu unserer allen Überraschung der Bundesregierung, in dem Fall ja dem Bundeskanzler, das Vertrauen aussprechen, dann muss man mit dieser Situation zunächst einmal umgehen. Und wie er dann genau reagieren wird, das werden wir dann sehen.
Gut, dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Gibt es Fragen zum Westbalkan-Gipfel? Gibt es Fragen zu dem Brüsseler Gipfel und dem Thema Ukraine, was da ja auch mit zusammenhängt? Herr Rinke hat noch das Wort Mikrofon.
Ja, ich bestreite auch da nochmal die Nachfrage. Sie haben die Teilnahme von Herrn Zelensky erwähnt. Gibt es denn direkt auf dem Gipfel oder drumherum noch weitere Absprachen, dass sich die Europäer erstmal ohne Herrn Zelensky beraten? Es hat ja in den letzten Tagen doch diverse Kontakte gegeben, entweder bilaterale Besuche oder Beratungen. War einmal Dreieck der Finanzminister oder der Außenminister hier in Berlin. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen sagen, wie sehr Ukraine darf besprochen werden wird in Brüssel.
Das ist ein wichtiges Thema. Die Staats- und Regierungschefs haben ja bereits die Möglichkeit, am Vortag im Umfeld des Westbalkan-Gipfels miteinander zu sprechen. Aber ich habe jetzt bisher die Abläufe so erlebt, dass zu Beginn einer Sitzung der ukrainische Präsident teilnehmen wird. Und im Anschluss können sich dann die Staats- und Regierungschefs untereinander nochmal weiter mit dem Thema besprechen. Grundsätzlich ist es aber so, dass bei all diesen Treffen mit der ukrainischen Seite, Sie haben ja auch den Ministerpräsidenten genannt, der hier war in Berlin. Sie haben die verschiedenen Treffen, die es jetzt gegeben hat, in den vergangenen Tagen erwähnt, dass es da immer ein intensives Debriefing auch auf Arbeitsebene innerhalb der Europäischen Union gibt, sodass alle auch auf dem gleichen Stand sind.
Darf ich kurz nachfragen?
Nachfrage? Ja. Dann Herr Tufikner, dann Herr Blank.
Das Thema Bodentruppen als Sicherheitsgarantien. Erwarten Sie, dass das dort ebenfalls besprochen wird? Und wie ist die Haltung der Bundesregierung?
Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich dazu in den letzten Tagen mehrfach zu eingelassen. Ich habe das hier auch schon vorgestern gemacht, indem ich gesagt habe, das ist vielleicht der fünfte Schritt vor dem zweiten. Im Augenblick ist es so, dass Russland immer noch erbarmungslos seinen Angriffskrieg auf die Ukraine fortsetzt. Hat, wenn ich den Worten des ukrainischen Präsidenten, wenn ich die richtige Erinnerung habe, gestern mit mehr als 90 Raketen und mehr als 200 Drohnen die Energieinfrastruktur angegriffen. Und insoweit ist das eher eine Frage, die viele Voraussetzungen erstmal hat. Und über diese Voraussetzungen, die wichtigste ist, dass es zu einem von beiden Seiten akzeptierten Waffenstillstand kommt und auch zu einer Frage, wie man dann weiter vorgeht. Ganz grundsätzlich ist es so, dass der Kanzler gesagt hat, in diesem Krieg wird er keine deutschen Truppen schicken. Was man, wenn man dann eine Klarheit hat über die Situation nach dem Krieg, weil das wäre ja die Voraussetzung, dass da ein Krieg zuerst mal zu Ende gegangen sein wird, das muss man dann gemeinsam mit den Ukrainern und untereinander sehr genau besprechen, um alles abzutasten, was da ist. So habe ich es aber auch gestern in den Äußerungen des polnischen Ministerpräsidenten und auch des französischen Staatspräsidenten in Warschau entnommen. Insofern ist da auch, glaube ich, die gleiche Auffassung wie bei uns, dass das etwas ist, was jetzt nicht akut zu besprechen und zu entscheiden ist, sondern etwas ist, was man dann erst in einer gewissen Zukunft miteinander verhackstücken muss.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Tufekci. Ja.
Herr Hebestreit, eine Frage zu den Äußerungen des neuen amerikanischen Präsidenten, dass er keine Raketen mehr in die Ukraine schicken will. Wie steht der Bundeskanzler dazu? Oder er hat zumindest angedeutet.
Ich habe auch da die Äußerung des künftigen amerikanischen Präsidenten etwas anders verstanden. Ich habe verstanden, dass er sich kritisch geäußert hat, Raketen zu liefern, die mit einer großen Reichweite weit ins russische Hinterland zielen. Sie wissen, dass wir grundsätzlich die Waffenlieferungen anderer Länder nicht kommentieren, genauso wenig wie wir finden, dass unsere Waffenlieferungen ständig kommentiert werden müssten aus dem Ausland. Und insofern halten wir uns auch an dieser Stelle. Und Sie kennen unsere Position, was den Einsatz weitreichender Waffen angeht.
Herr Blank.
Ja, Herr Hebestreit wird möglicherweise auf dem Gipfel dann in Brüssel auch über die Aussage von Frau Kallas nochmal gesprochen, die Anfang Dezember ja gesagt hat bei ihrer Auftaktreise nach Kiew, dass sie sich vorstellen könnte, in dem fünften Schritt sozusagen 40.000 Bodentruppen zu einer Absicherung eines Waffenstillstandes aus der EU zur Verfügung zu stellen, erstens. Und zweitens, nachdem der Unionskanzlerkandidat am Montag ja in Kiew war, hat es da einen Kontakt gegeben zwischen dem Kanzler und dem Kandidaten, wo man sich ausgetauscht hat über die Erkenntnisse, die man aus diesen beiden Reisen gezogen hat, genau eine Woche nacheinander?
Zur ersten Frage. Ich habe ja schon gesagt, dass das Thema womöglich eine Rolle spielen kann, was der französische Präsident und der polnische Ministerpräsident gestern ja auch miteinander erörtert haben, ob das jetzt in konkreten Rückbindung auf die Äußerung von Frau Kallas geführt werden, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen.
Ich wollte nur sagen, sie hat ja da eine Zahl in den Raum gestellt.
Ich bleibe dabei, dass das, also wir haben ja schon viel über hypothetische Fragen gesprochen, aber auch die sind alles sehr voraussetzungsvoll. Jetzt lassen Sie uns erstmal den zweiten Schritt, das wird anstrengend genug werden, eine friedlichere Entwicklung für die Ukraine zu ermöglichen und diesen schrecklichen Krieg nach bald 3 Jahren irgendwann vielleicht ja auch zu einem glücklicheren Ende zu bringen, bevor wir uns mit dem fünften Schritt dann intensiver auseinandersetzen und dann über den Rahmen und auch die Truppenstärken unterhalten. Das halte ich doch für etwas verfrüht. Die andere Frage, mir ist nicht bekannt, dass es da einen direkten Kontakt zwischen dem Oppositionsführer und dem Bundeskanzler gegeben hat. Meine Vermutung wäre aber auch, dass die beiden Herren in ihren Reisen, die ja wenige Tage voneinander getrennt stattfanden, doch sehr ähnliche Eindrücke gesammelt haben und sehr ähnliche Informationen bekommen haben. Der ukrainische Ministerpräsident war am Mittwoch hier, hat auch den Bundeskanzler zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Herrn Zelensky hat der Bundeskanzler, ich glaube, 3,5 Stunden in einem direkten Gespräch, plus dass sie auch da einiges in Kiew gemeinsam unternommen haben, gesehen. Er trifft ihn jetzt wieder. Ich glaube, da gibt es enge, vertrauensvolle Kontakte. Und ich gehe fest davon aus, wenn Herr Merz und der Bundeskanzler sich begegnen und sie das Gefühl haben, Herr Merz das Gefühl hat, er hat da etwas Wichtiges mitzuteilen, was er noch nicht in den Medien mitgeteilt hat, dann wird er einen Weg finden, das zu tun.
Herr Rinke dazu.
Offenbar ist sagen Experten und Beobachter und auch die Ukrainer, ist das russische Kalkül im Moment, alles, was sie haben an Militär in die Schlacht zu werfen, um bis zum 20.01., nämlich den Amtsantritt von Donald Trump, möglichst viel Geländegewinne zu erzielen. Was ist denn die westliche Antwort darauf? Müsste man der Ukraine nicht ebenfalls jetzt im Moment alles zur Verfügung stellen, was man noch hat, um genau dieses Kalkül zu unterlaufen?
Da ich die Prämisse, die Sie gesagt haben, nicht beurteilen kann, ob das der Eindruck ist und ich viel gelernt habe in den letzten Jahren vor allem, dass es für alles immer auch viele Experten gibt, die auch immer ganz sicher sind, wie Dinge sich entwickeln würden, rate ich dazu einer gewissen Zurückhaltung. Wir unterstützen die Ukraine nach Kräften. Es wird auch von vielen Partnern Staaten alles, was irgendwie möglich ist, an Unterstützung gegeben. Insofern gibt es da jetzt nichts, was zurückgehalten würde, was man jetzt sagt, das bewahren wir uns aber noch 2 Monate auf, bevor wir es in die Ukraine schicken. Sie wissen, was wir an Kampfpanzern liefern und geliefert haben, an Flugabwehr, es gibt jetzt aktuell Waffenlieferungen auch vieler anderer Länder. Und insoweit wüsste ich jetzt nicht, an wen das adressiert ist, beziehungsweise was Sie da im Blick haben, Herr Rinke.
Dann frage ich nochmal konkreter nach. Wird auf dem Treffen, was nächste Woche dann in der EU stattfindet, darüber gesprochen, ob die Länder nicht doch noch mehr Militärgeräte in die Ukraine schicken können?
Da könnte ich jetzt die gleiche Antwort geben, die ich Ihnen eben schon gegeben habe. Nämlich, mir ist nicht bekannt, dass irgendetwas zurückgehalten wird, sondern die Herausforderung, vor denen ja viele europäische Länder stehen, ist überhaupt genug Rüstungsmaterial herzustellen oder aus eigenen Beständen loszueisen, um die Ukraine so stark wie möglich zu unterstützen. Sie kennen die Artillerie-Munitionsinitiative, die insbesondere seitens Tschechiens im letzten Jahr aufgesetzt worden ist, um dort für Versorgung zu sorgen. Sie wissen, dass wir kontinuierlich, wie Sie auch auf unserer Homepage immer wieder nachlesen können, Material zuführen. Es wird instand gesetzt. Also da gibt es jetzt nichts, was im Prinzip auf den Ladeflächen nur zur Abholung bereitsteht und abwartet, dass es nach Kiew oder in andere Gebiete der Ukraine verschafft wird.
Herr Blank?
Herr Hebestreit, ist Ihnen bekannt, ob es möglicherweise vor dem 20., also Amtswechsel in den USA, noch ein Rammstein-Format geben wird? Gibt es dafür Planung?
Da habe ich keine Informationen zu, ist mir nicht bekannt. Nee.
Vielleicht das Verteidigungsministerium?
Nicht ergänzen.
Das ist schade.
Die Ukraine, das Ukraine-Thema können wir, glaube ich, jetzt beenden. Ich hatte jetzt noch den estnischen Ministerpräsidenten aus der Wochenvorschau. Das ist nicht der Fall. Und dann habe ich auch schon wieder Innenpolitik, und zwar das Thema kalte Progression. Wer möchte starten? Frau Handel, mach mal ein bisschen Abwechslung.
Danke. Herr Hebestreit, es gibt Berichte, dass der FDP-Parteichef und der Fraktionschef einen Brief geschrieben haben an die SPD-Spitze, um genau das aufzunehmen, was Olaf Scholz bei der Ankündigung seiner Vertrauensfrage ja unter anderem gefordert hat, nämlich lasst uns gemeinsam eine Sache machen bei der kalten Progression, beim Kindergeld. Hat dieser Brief, diese Zusage, wir gehen da womöglich mit, kommende Woche im Bundestag, hat der Olaf Scholz schon erreicht und rechnet er damit, dass das jetzt womöglich noch kommt, diese beiden Punkte? Und gern auch das BMF dazu, weil Herr Kugis, glaube ich, ja gesagt hatte, dass er eigentlich nicht mehr mit steuerlichen Entscheidungen rechnet in diesem Jahr.
Mir ist ein solcher Brief nicht bekannt, aber Sie haben ja auch gesagt, der sei an die SPD-Spitze gegangen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die SPD-Spitze ihrerseits auch Briefe geschrieben hat. Insofern müssen Sie sich dann an die SPD wenden, um da mehr Eindruck zu bekommen.
Also zu dem Brief, Entschuldigung, speziell kann ich auch nichts sagen. Genau, der Minister, Sie haben es ja gesehen, der Minister hat nochmal darauf hingewiesen, dass diese Regelungen essentiell sind und wichtig sind, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und die Unternehmen zu stärken. Aber es ist natürlich so, dass das Verfahren jetzt in den Händen des Parlaments liegt. Jetzt in dem ersten Schritt der Bundestag das Gesetz rasch beschließen muss. Und dann ist der Bundesrat im Zug.
Herr Haug, wollten Sie dazu oder hat sich jetzt erledigt? Herr Rinke noch? Bitte schön.
Ja, Frau Kalwey, vielleicht können Sie noch mal sagen, wie das mit den Fristen ist. Also der Minister hatte ja gesagt, dass er glaubt, das geht dann in diesem Jahr nicht mehr. Ist keine Fristverkürzung beim Bundesrat möglich? Ist das bei Ihnen geprüft worden?
Er hat darauf hingewiesen, dass die Zeit vergeht, dass die Zeit knapp ist. Ich würde Sie bitten, sich zu den Fristen doch einmal an den Bundesrat zu melden. Da habe ich jetzt keine Info hier.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also der Kukis hat ja gesagt, es geht nicht mehr. Deswegen wollte ich wissen, also der hat ja anscheinend schon die Informationen, aber ich hatte es nicht ganz verstanden, ob nicht eine Fristverkürzung beim Bundesrat, die wir durchaus mal hatten, also wir haben ja Gesetze gehabt, die innerhalb von einer Woche beschlossen wurden, warum das in dem Fall nicht möglich sein sollte.
Genau, das liegt grundsätzlich natürlich in den Händen des Parlaments und des Bundesrats. Ich schaue mal, ob ich Ihnen da noch was zu nachliefern kann.
Ja, danke.
Nehmen wir gerne für die gesamte Runde. Dann die
Und Doch, darf ich noch eine kurze Frage anschließen, in welcher Form das eigentlich jetzt gebilligt wird? Denn die FDP hatte ja gefordert, dass diese beiden Punkte, kalte Progression und Kindergelderhöhung, aus dem Steuerfortentwicklungsgesetz herausgetrennt werden. Ist das jetzt der Weg, den auch das Finanzministerium gehen würde?
Naja, wie gesagt, es liegt ja am Ende ist es die Entscheidung des Parlaments. Es liegt ja jetzt nicht mehr bei uns in der Bundesregierung, sondern das Parlament berät gerade darüber. Das heißt, es ist Sache der Fraktionen.
Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Frau Handel, Sie hatten mir noch ein anderes Thema genannt. Hat sich Herr Haug jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei Innenpolitik jetzt? Oder?
Genau, also okay, es war ein
Innenthema. Ja, dann, weil ich.
Sorry. Eine Frage an Frau Koch, und zwar gibt es das Lagebild von BMI und BKA, was die Zahl der Straftaten gegen LSBTIQ angeht. Im vergangenen Jahr sind die stark angestiegen. Können Sie sagen, was die Ursachen dafür sind und wer die Täter vor allem sind?
Genau, das ist ein Lagebild, was wir heute veröffentlicht haben. Es ist ein Lagebild des BMI, das das BKA dankenswerterweise für uns erstellt hat. Die Zahlen sind die Zahlen Hasskriminalität aus dem Bereich politisch motivierte Kriminalität. Das heißt, es sind jetzt keine neuen Zahlen, die wir damit veröffentlichen, aber eben ein etwas umfassenderes Lagebild, auch wenn Sie es vergleichen mit anderen Lagebildern, die das BKA veröffentlicht. In dem Lagebild wird eben auch auf die Ursachen für den starken Anstieg, den wir seit Jahren übrigens schon beobachten, also nicht nur im Vergleich zum vergangenen Jahr, sondern durchaus in den letzten 10 Jahren, wenn ich das jetzt richtig hier im Kopf habe. Und Ursachen, also finden Sie, wie gesagt, im Lagebild selber genau beschrieben, auch Erklärungsansätze, teilweise aus dem Bereich der Vorurteilsforschung, aber es hat sicherlich auch etwas mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun.
Dazu noch mal eine Nachfrage an Sie und auch vielleicht ans BMFSFJ. Es hat ja einen vor 2 Jahren beschlossenen Aktionsplan Queeres Leben gegeben mit speziellen Maßnahmen. Ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass der letztlich nichts bewirkt hat, oder wie muss man das einschätzen?
Also für den Aktionsplan ist tatsächlich meine Kollegin zuständig. Da möchte ich jetzt welche denn? Vom BMFSFJ. Also ich kann vielleicht so lange, bis der Platz gewechselt ist, nochmal ergänzen. Also genau deshalb haben wir ja so ein Lagebild jetzt erstellt, weil wir gesagt haben, wir beobachten da was, wir möchten da genauer hinschauen. Und es braucht eben genaues Lagebild. Wie sieht's aus? Wie entwickelt sich etwas, damit entsprechende Maßnahmen aufgegriffen werden können? Also Sie finden auch in unserer Pressemitteilung ja den Hinweis auf die virtuelle Landkarte zu polizeilichen Präventionsangeboten. Das ist auch etwas sehr Neues, was sich jeder angucken kann auf der Seite von ProPK und dann auch nah bei sich am Ort Angebote findet.
Ja, ich kann dazu ergänzen, genau, wie Sie wissen, wurde die Umsetzung des Aktionsplans Queer Leben in dieser Woche ja im Kabinett beschlossen, und da hat die Ministerin sich auch zu geäußert, dass der Aktionsplan eben mehr als eine Agenda ist. Der ist ein Versprechen, Queerfeindlichkeit entschlossen entgegenzutreten und die Lebensrealität der queeren Menschen nachhaltig zu verbessern. Und es zeigt eben schon, dass in den letzten 2 Jahren viel gemeinsam erreicht wurde. 2/3 der Maßnahmen sind umgesetzt oder befinden sich in der Umsetzung, was ein wichtiger Schritt hin zu mehr Akzeptanz und auch Schutz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in unserer Gesellschaft ist.
Darf ich nochmal nachfragen, was sind denn die Maßnahmen? Also die 2/3 Maßnahmen, die umgesetzt worden sind, können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Also ich kann Ihnen jetzt nicht von den 134, die, ich glaube, 86 sind es, die umgesetzt wurden oder umgesetzt sind, genau nennen. Aber da gehört zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz dazu oder eben auch Schutzmaßnahmen für diese Gruppe von Menschen.
Ich war eigentlich noch bei Wirtschaftsthemen. Das war mir jetzt kam mir jetzt ein bisschen überraschend. Herr Steiner hat das Wort für eine Frage zu E-Autos.
Ja, genau. Geht an Herrn Haufe, wenig überraschenderweise. Da würde ich gerne wissen, was denn der Bundeswirtschaftsminister da momentan auf welchem Stand plant, zum einen was bezahlbare E-Autos angeht und zum anderen Kaufanreize.
Ja, der Minister hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass der Hochlauf der Elektromobilität weiter unterstützt werden muss und dass es dazu weitere Maßnahmen braucht. Und deswegen hat er ein Konzept erarbeiten lassen, um den Automobilstandort eben, den Automobilstandort Deutschland und Europa, gerade in Bezug auf die Elektromobilität zu stärken, und hat dort verschiedene Vorschläge unterbreitet. Da geht es, und ich nehme an, Sie wollen nochmal diese Vorschläge nochmal hören, die wir auch bereits veröffentlicht haben.
Vielleicht können Sie es ein bisschen knapp.
Ja, ich wollte sagen, ich kann jetzt nicht das ganze, die ganzen Vorschläge darlegen. Ich will nur noch mal kurz nennen, dass es unter anderem darum geht, den Kaufanreiz für E-Autos zu verstärken, indem der Minister zum Beispiel ein Ladestromguthaben von 1.000 Euro für das Laden an öffentlichen zugänglichen Ladesäulen vorschlägt. Und er schlägt unter anderem auch vor, dass man auch den Gebrauchtwagenmarkt ankurbeln sollte, indem hier ein Batteriecheck, das ist ja immer das Entscheidende bei einem gebrauchten E-Auto, in welchem Zustand ist die Batterie, dass man hier zum Beispiel eben auch einen Batteriecheck entsprechend bezuschussen könnte. Und er macht außerdem weitere Vorschläge zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche und hat verschiedene Unterstützungsmaßnahmen auch für die Dienstwagen- und Firmenflotten vorgeschlagen. Da gibt es ja auch schon Vorschläge, die vorhanden sind hinsichtlich der steuerlichen Anreize. Das will ich so nur ganz kurz umreißen. Es gibt noch mehr Punkte. Dazu ist auch ein Papier des Hauses bekannt.
Dazu die Nachfrage an Herrn Hebestreit. Hat denn der Bundeswirtschaftsminister an dieser Stelle die Unterstützung des Bundeskanzlers für dieses Konzept und die konkreten Vorschläge?
Herr Steinert, wir befinden uns ja kurz vor der Entscheidung über die Vertrauensfrage. Da gilt es absolute Zurückhaltung der Regierung, was Pläne angeht, die dann stärker in den Wahlkampf hineinragen. Das ist auch mein Rat an alle, die jetzt als Wahlkämpfer auch unterwegs sind, sich dann an die jeweiligen Parteien zu wenden und dort nachzufragen. Da sind wir hier von dieser Stelle an ein starkes Neutralitätsgebot, ein noch stärkeres Neutralitätsgebot gebunden, als wir das ohnehin schon als Regierungssprecher und Sprecherinnen sind. Und insoweit würde ich das auch an dieser Stelle, wie ich das auch am Mittwoch auf einen Vorschlag des Bundeskanzlers von Dienstag getan habe, darauf verweisen. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt in der Wahlkampf-Auseinandersetzung eine Rolle spielen wird, dort auch hingehört, dort auch erörtert werden sollte, aber nicht von der Regierungsbank.
Herr Rinke,
unter Ihnen. Herr Hilbe, ich muss doch noch mal nachfragen, weil der Kanzler ja gestern sich in einem Podcast, im Deutschlandfunk Kultur war das, für eine europäische Förderung von E-Autos ausgesprochen hat und Skepsis hat durchscheinen lassen, dass man eine Förderung auf nationaler Ebene jetzt angeht. Hat er das dann jetzt als Bundeskanzler gesagt oder schon als Wahlkämpfer? Wenn als Bundeskanzler, dann würde ich Ihnen jetzt die Frage stellen, ob er nicht doch dem Bundeswirtschaftsminister und möglichen Wahlkämpfer da widersprochen hat.
Ich glaube, die Einschätzung, die überlasse ich Ihnen, ob er ihm widersprochen hat. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass wir hier an dieser Stelle, und das wird Sie in den nächsten Wochen und Monaten, 2 Monate noch kräftig frustrieren, hier absolut uns zurückhalten müssen in solchen Beurteilungen. Das ist dann Ihr Job und dann müssen Sie bei den jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, die haben auch ihrerseits Sprecherinnen und Sprecher, dann ja das dann in Erfahrung bringen und ihrem klugen Urteilsvermögen ansonsten vertrauen.
Ja, aber wenn ich das kurz anmerken darf, geäußert haben sich sowohl der Wirtschaftsminister also Herr Habeck als auch Herr Scholz als Wirtschaftsminister und als Kanzler, wenn ich das richtig sehe.
Das kann man auch nicht voneinander trennen. Das sind ja nicht schizophrene Persönlichkeiten. Wir müssen aber allerdings hier als Sprecherinnen und Sprecher, die wir im Regierungssold stehen, uns da sehr fein zurückhalten. Daran hat uns auch das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren in einer Grundsatzentscheidung erinnert. Und da halten wir uns natürlich peinlichst genau dran. Das gilt für uns und die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer haben da andere Möglichkeiten.
Herr Jung dazu.
Kennen Sie den Sprecher des Wahlkämpfers Scholz? Können wir mit dem sprechen?
Ich weiß, wer sollte das am Montag so ausgehen, wie wir das hier unterstellt haben. Dann kann ich Ihnen spätestens ab Anfang Januar sagen, wer das ist, ja.
Und das Konzept, worum es ja gerade ging, kam ja aus dem Haus des Bundeswirtschaftsministeriums, dieses Haus gehört ja zur Regierung von dem Kanzler. Dementsprechend ist es doch legitim zu fragen, was er zu einem Papier, zu einem Vorschlag aus seiner Regierung. Es ist zufälligerweise jetzt auch der Kanzlerkandidat der Grünen, klar, aber
Herr Jung, es ist völlig legitim, alles hier zu fragen. Und ich habe Ihnen ja gerade deutlich zu machen, welche Schwierigkeiten ich mit einer Antwort mir selber bereiten würde. Und ich habe versucht, mir meine Schwierigkeiten möglichst gering zu halten.
Herr Jessen, wollten Sie zu E-Autos fragen? Wollten Sie nicht zu E-Autos fragen? Nee, dann sind Sie auch nicht dran. Dann ist Herr Steiner dran.
Ja, ich mache es jetzt trotzdem nochmal. Herr Hebestreit, Sie haben uns am Anfang der PK haben Sie uns erklärt, dass die Regierung noch voll geschäftsfähig ist.
Ja.
Das sollte dann ja auch für die Sprecherbank gelten, dass die momentan noch voll geschäftsfähig ist und antwortfähig ist. Bei einem Vorschlag beziehungsweise bei einem Konzept aus dem Bundeswirtschaftsministerium möchte ich dann doch darum bitten, dass der Regierungssprecher, der für den Kanzler spricht, uns die Einschätzung des Kanzlers in seiner Rolle als Kanzler und nicht als Kanzlerkandidat, möglicherweise eines Landtages wieder, die dann doch bitte mitteilt.
Herr Steiner, Sie sind ja, glaube ich, haben einen juristischen Background. Insofern würde ich Sie auf das einschlägige Urteil des Bundesverfassungsgerichtes an dieser Stelle verweisen muss dann schweren Herzens auf Ihr Urteilskraft verlassen, mich stützen, dass Sie selber das, was der Bundeskanzler gestern gesagt hat und das, was der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz gesagt hat, das miteinander zu bewerten.
Okay, ich glaube, dieses Thema können wir verlassen. Jetzt bin ich immer noch bei Fragen, die mir adressiert worden sind. Der Kollege aus Schweden hat eine Frage zur Energie und Strom.
Ja, genau. Daniel Adling von dem schwedischen Rundfunk. Es gibt ja selten Wut aus Schweden gegen Deutschland. Aber jetzt gibt es wirklich. Und es geht um die Strompreise und Dunkelflaute und so gestern. Und es gibt ja auch hohe Strompreise in Deutschland gerade. Die schwedische Energieministerin Busch sagt, dass sie wütend ist auf die Deutschen, weil Deutschland ein gescheitertes Stromsystem hat. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf und zu dem Ton? Zweitens, sie sagt auch, dass Deutschland, indem man die Kernkraftwerke ausgeschaltet hat, die Wettbewerbsfähigkeit, schwieriges Wort, in der EU zerstört hat. Und was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Ja, ich glaube, zunächst einmal sollte man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Insofern tue ich das in diesem Falle auch nicht. Grundsätzlich ist es so, dass wir einen integrierten Energiemarkt in Europa haben. Es gibt Phasen, in denen viel Sonne scheint, viel Wind weht, sehr kostengünstig Strom in Deutschland produziert wird, der dann auch gerne exportiert wird und unsere Nachbarländer mit Strom versorgt. Und dann gibt es Phasen, in denen es genau andersrum ist, nämlich wie jetzt gerade gestern und vorgestern die sogenannte Dunkelflaute, in denen wir vor allem aus dem Ausland Strom importieren. Und der dann an den Spotmärkten, also das sind die, die sehr kurzfristig Strommengen kaufen wollen, dann auch sehr hohe Summen erfordern. Insofern ist das ein sehr vorübergehendes Phänomen. Wenn wir heute rausgucken, sehen wir, die Sonne scheint. Das heißt auch, die Solaranlagen in Deutschland produzieren kräftig Strom. Zum Zweiten ist es so, dass es Tage gibt, an denen man da sehr von profitiert und es Tage gibt, an denen das teurer ist, wie jetzt gestern, vorgestern. Wir sind mitten im Umstieg unserer Energieversorgung hin zu Erneuerbaren. Und ich glaube, die Position der Bundesregierung ist eine deutlich andere als die der schwedischen Regierung, was die Nutzung von Atomkraft angeht. Da haben wir in Deutschland eine intensive Debatte in den letzten 40 Jahren geführt. Und verschiedene Bundesregierungen, auch verschiedener politischer Couleur, haben mehrfach die Entscheidung getroffen, aus der Nutzung der Atomkraft auszusteigen. Und die Nutzung der letzten 3 Atomkraftwerke, auf die sie jetzt, glaube ich, die Kollegin anspielt, da haben wir ja die Restlaufzeit ausgereizt und dann noch ein letztes Mal um wenige Monate verlängert und dann entschieden, dass das weder wirtschaftlich ist noch angebracht ist, die Laufzeit abermals auszuweiten. Da gibt es jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss innerhalb vom Deutschen Bundestag, der überprüft, ob das alles so richtig an Argumenten geliefert worden ist, wie es geliefert worden ist.
Dem Urteil können wir nicht vorgreifen. Aber richtig ist, dass die Energiewende in Deutschland voll unterwegs ist. Und wir im Jahr 2030 80% unseres dann höheren, unserer höheren benötigten Strommenge aus erneuerbaren Energien produzieren können. Parallel dazu läuft die Planung für die sogenannte Kraftwerksstrategie. Das heißt dann für Tage an wie die Dunkelflaute, dass wir dann nicht zu sehr auf Exporte angewiesen sein müssen, sondern dass wir hier auch eigenen Strom produzieren können. Zunächst einmal durch einige Gaskraftwerke, die dann irgendwann Wasserstoff umgestellt werden können. Also auch da eine klimaneutrale Variante. Und das sind jetzt im Augenblick die Zeiten, in denen es ab und zu solchen Spitzen kommt. Wichtig ist, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Also man muss keine Sorge haben, dass Strom nicht zur Verfügung steht. Und unsere Nachbarinnen, in dem Fall unsere Nachbarinnen, aber ansonsten alle Nachbarländer profitieren perspektivisch auch sehr von dieser deutschen Regelung.
Kurz, können Sie die Wut verstehen? Oder und die zweite Zusatzfrage ist, Sie fordert auch, oder Schweden fordert seit langem, diese Strompreisgebiete. Schweden ist ja aufgeteilt in Strom, und das sollte eigentlich Deutschland auch sein machen. Macht das nicht. Schweden hat das seit langem gewünscht. Wird das kommen? Oder sagen Sie blank nein?
Da gibt es keine Planung dazu, dass wir das machen. Ich kenne den Wunsch auch schon von früheren schwedischen Regierungen, die das auch schon sehr angeregt haben. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir unseren Strom aus erneuerbaren Energien vor allem im Norden produzieren und unsere Industrie vielfach im Süden ist. Im Augenblick sind wir dabei, die nötigen zusätzlichen Verbindungen zu schaffen, sprich die Überlandleitung zu bauen. Und wenn das geschehen sein wird, ist auch das Problem ein geringeres. Und Sie haben mich gefragt nach meinem Verständnis. Es ist vor Weihnachtszeit, ich habe für alles Verständnis.
Ich würde da gerne noch was ergänzen dazu. Also die Strompreise in Schweden werden erstmal hauptsächlich von inländischen Faktoren bestimmt, nicht von den Faktoren, die wir in Deutschland erleben. Also die lokale Produktion, die Nachfrage, die Infrastruktur, die Gestaltung der Geburtszonen haben Sie angesprochen. Es geht ja auch hier bei dem aktuellen Beispiel, auf was sich die Ministerin da bezieht, um eine recht kleine Geburtszone im Süden Schwedens mit recht wenig Kapazitäten. Also die Preisgestaltung ist dort auch stark an schwedische Ursachen gebunden. Und Sie haben hier die Behauptung aufgeworfen, die Strompreise steigen jetzt. Nein, so ein singuläres, recht selten vorkommendes Ereignis mit so hohen kurzzeitigen Strompreisen wirkt sich eben nicht auf die Gesamtstrompreissituation aus. Herr Hebestreit hat es gerade ausgeführt, solche Dunkelflauten sind sehr begrenzt zeitlich. Es geht um bestimmte Stunden, wo es dann zu höheren Strompreisen kommen kann. Und wenn Sie sich die Strompreissituation insgesamt in Deutschland anschauen, dann können Sie sehen, dass die Strompreise in den letzten Jahren gesunken sind. Gerade zwischen 2023 und 2024 sind die Strompreise gesunken. Es gibt eine aktuelle Strompreisanalyse. Wir sind beim Industriestrompreis momentan bei etwa 17 Cent und bei den Verbraucherverträgen bei 30 Cent. Das ist 10 Cent weniger als im letzten Jahr.
Also, nee, jetzt so viel Fragen kann man hier nicht am Stück. Da muss man noch mal... Also Herr Steiner fragt jetzt, dann haben Sie wieder das Wort. Bitte.
Ja, Herr Haufe, die Kritik kommt allerdings ja nicht nur aus Schweden. Es gibt ja auch aus Norwegen starke Kritik. Insbesondere wird dann nämlich auch in Frage gestellt, ob beispielsweise die Stromkonnektoren, die durch die Nordsee respektive von Schweden dann aus durch die Ostsee laufen, ob die denn noch eine Zukunft haben sollten. Sehen Sie da eine Gefahr der Entsolidarisierung zwischen den erneuerbaren starken nördlichen Ländern und Deutschland?
Also wir haben in der Europäischen Union ja eine Debatte darüber, wie das insgesamt das europäische Stromnetz erweitert werden soll und erweitert werden muss. Und diese Debatte ist sehr, sehr wichtig. Und es, wie Herr Hebestreit auch gerade sagte, es geht ja um den weiteren Ausbau des Stromnetzes. Den betreiben wir ganz massiv und darin werden sich auch andere Länder, werden sich in diese Richtung bewegen, beziehungsweise tun das gerade. Insofern schauen wir sehr entspannt auf die Situation im europäischen Strommarkt. Es gibt einen europäischen Strommarkt. Deutschland hat der europäische Strommarkt ist einer der großen Sicherheitsringe der deutschen Stromversorgung. Wir haben selber ein großes Sicherheitsnetz für Kraftwerke, wenn es bei einer Energiequelle eben etwas weniger Stromproduktion gibt. Die Versorgungssicherheit, wie gesagt, steht dann gar nicht in Frage. Und der zukünftige Netzausbau wird diese noch verstärken und auch weiter garantieren.
Nachfrage dazu. Hat denn Ihr Haus Kontakt aufgenommen zu den Kollegen in Schweden und Norwegen?
Also nächste Woche ist der EU-Energierat. Und deswegen gibt es immer gute Kontakte auch mit der schwedischen Regierung.
Herr Arling?
Na, das hat sich dann erledigt, denke ich. Also, das gibt ja nicht nur Kritik aus Schweden, sondern überall.
Das ist der Effekt. Ich habe gar kein Mikro. Das ist der Effekt, warum wir hier mal abwechseln.
Ja.
Gibt es noch? Ich habe jetzt Herrn Peters noch mit der innenpolitischen Frage, Herrn Rinke auch, Herrn Jessen auch. Ja, Herr Jessen, aber Herr Peters war schon vor Ihnen da und hat seine Frage schon vorher adressiert und deshalb hat er jetzt das Wort.
Gut, es geht nochmal um eine Frage ans Innenministerium, um die 10 kolumbianischen Pflegekräfte, die von der Abschiebung bedroht sind, Horst Willstedt. Da hat es am Mittwoch einen Termin gegeben im Innenministerium, teilgenommen haben Staatssekretär Krösser, Ihr Kollege Dr. Atta und die Initiative, die sich insbesondere für den Bleiberecht einsetzt. Was ist denn der Initiative beziehungsweise der Heimleitung als mögliche Lösungsvorschläge in diesem Gespräch von Herrn Krösser genannt worden?
Das müsste ich nachreichen. Ich bemühe mich, das noch während der laufenden Pressekonferenz zu machen.
Danke. So, gut. Dann habe ich Herrn Jessen mit einem anderen Thema.
Ja.
Ich habe auch noch das Thema Syrien hier auf meinem Zettel. Das wollte ich nur sagen. Da sind auch viele interessiert und die Zeit läuft so ein bisschen.
Mhm. Ja. Herr Hebestreit, die Partei, der auch der Bundeskanzler angehört, möchte in den Wahlkampf ziehen mit einem sozusagen Dreifach-Wumms in Sachen Reform der Schuldenbremse. In welcher Weise ist der Bundeskanzler, der ja auch als ehemaliger Finanzminister über erhebliche Expertise verfügt, in die Erstellung dieser Schwerpunkte eingebunden gewesen?
Ich habe so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis, aber ich versuche es doch nochmal. Also zu parteipolitischen Initiativen, zu Parteiprogrammen, Ähnlichem kann ich mich hier nicht inhaltlich äußern, kann aber den alten Hans-Meyer-Spruch aufsagen, Herr Jessen, gehen Sie mal davon aus, dass der Kanzlerkandidat der SPD, genauso wie es der Kanzlerkandidat der Grünen in seinem Fall oder womöglich auch der Kanzlerkandidat der Union, in die Erstellung der Wahlprogramme, für die Sie antreten, eingebunden gewesen sein wird.
Ja, das ist doch eine Antwort. Vielen Dank.
Gut. So, dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen, aber Herr Rinke auch nochmal zur Innenpolitik.
Ja. Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar hat Herr Kukis heute in einem Interview vorgeschlagen, dass man die Nachhaltigkeitsberichtpflichten, die nächste Stufe, die jetzt eingeführt werden sollte für 13.000 Unternehmen, für 2 Jahre aussetzen sollte, also nicht einführt, damit man sich dann Gedanken macht, ob man nicht Berichtspflichten in diesem Bereich generell ein bisschen aneinander angleichen kann, um die Firmen zu entlasten. Ich hätte ganz gerne gewusst, was Ihr Minister von dieser Idee hält, ob er das unterstützt oder nicht.
Also ich kann nur auf das verweisen, was der Minister immer wieder gesagt hat, dass es wichtig ist, die Berichtspflichten insgesamt so zu gestalten, dass sie für die Unternehmen leichter handhabbar sind, dass keine unnötigen, zusätzlichen, übertriebenen Berichtspflichten entstehen. Und er hat ja nun in den letzten Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass er bereit ist, da einige Schritte zu unternehmen, um Unternehmen auch von Berichtspflichten eben in verschiedener Form zu erleichtern oder eben auch zu entbinden. Ich kann aber zu diesem Vorschlag jetzt, den Sie jetzt gerade ansprechen, mich nicht direkt äußern.
Könnten Sie das vielleicht nachreichen?
Schauen wir mal.
Naja, es wäre ja ganz gut, also Ihr Ministerium ist das Federführende, was das angeht. Und jetzt
ich hatte ja gerade, wir waren jetzt ja gerade hier beim Thema Wahl und die besonderen Umstände, das berücksichtigen wir dabei.
Okay. Gut. Dann habe ich, wenn wir jetzt mit der Innenpolitik durch sind, das Thema Syrien und Herr Blank startet.
Hat sich im Moment erledigt.
Okay, wunderbar. Dann hatte ich hier noch weitere. Herr Rinker wollte auch zu Syrien fragen.
Genau, Frau Jenning, ich hätte Sie ganz gerne gefragt zum Thema Syrien, ob Sie nochmal die Äußerung des Ministers etwas erklären könnten, dass auch Deutschland einen Beitrag leisten muss. Das ist ja eine ähnliche Debatte wie in der Ukraine für eine zukünftige Stabilität, Sicherung Syriens. Ist damit auch gemeint, dass man möglicherweise nicht nur Bundeswehrsoldaten in Jordanien und Irak stationiert hat, wie im Moment, sondern möglicherweise auch in Syrien?
Ja, der Minister war ja in den vergangenen zwei Tagen in der Region Libanon und Irak unterwegs. Und wie Sie es eben schon selbst angekündigt haben, hat er sich sehr umfassend in den letzten beiden Tagen zu dieser Thematik geäußert. Ganz allgemein können wir hier an dieser Stelle oder kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, dass es natürlich darum ging, sich dort ein Lagebild zu machen. Er hat dort Eindrücke gesammelt und jetzt gilt es, die Lage entsprechend zu beobachten und dann zu schauen, natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, wie wir damit umgehen und wie dann das angesprochene Engagement aussieht.
Aber Konkretes können Sie da noch nicht sagen.
Ich habe den Äußerungen des Ministers da insofern nichts hinzuzufügen, aber ich habe gesehen, das Auswärtige Amt zuckt.
Ja, ich kann vielleicht ja noch mal ergänzen, Herr Rinke, sozusagen, weil Ihre Fragestellung ja so ein bisschen insinuiert, ob das jetzt eine Frage ist, die sich jetzt stellt. Die stellt sich natürlich jetzt im Moment noch nicht. Sie wissen ja, dass es im Moment darum geht, angesichts der wirklich noch vollkommen unklaren Lage in Syrien, dafür zu sorgen, dass wir in einen politischen Übergangsprozess kommen. Dazu laufen ja die Gespräche, dazu gibt es morgen ja auch ein Treffen in Jordanien, dazu nutzen wir jetzt auch alle Kanäle, die wir aufbauen können. Es gibt einen UN-Sondergesandten, der ja auch in den letzten Tagen sehr umfangreich dazu Stellung genommen hat. Und jetzt geht es eben darum, in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern und mit den Partnern in der Region vor allen Dingen, weil natürlich den arabischen Nachbarstaaten von Syrien da auch eine wichtige Rolle zukommt, zu schauen, dass wir diesen Transitionsprozess so gut wie möglich auf den Weg bekommen. Es ist ja noch vollkommen offen, wie sich das entwickelt. Wir sehen, dass die neuen starken Kräfte, ich blicke da natürlich vor allen Dingen auf HTS, sozusagen Signale senden und mit vielerlei Gruppierungen in Syrien im Gespräch sind und das probieren offensichtlich ja in eine geordnete Bahn zu lenken. Aber wie das am Ende ausgeht, ist noch vollkommen offen.
Gut, dann habe ich Herrn Ayash zu Syrien. Sie wollten zu Syrien fragen. Hat sich erledigt. Dann habe ich Herrn Jung zu Syrien.
Ja, Wagner, Sie haben die verschiedenen Gruppen ja schon angesprochen. Es herrscht ja aber noch Krieg vor Ort. Der türkische Präsident, also Alliierter der Bundesregierung, hat angekündigt, dass er, Zitat, vorbeugende Maßnahmen gegen alle Terrororganisationen ergreifen werde, die in Syrien operieren. Und da geht es neben ISIS um die syrischen Kurdenmilizen. Wie bewertet das die Bundesregierung, diese Ankündigung?
Also vielleicht einmal aufgreifend das, was Sie zum IS gesagt haben. Es stimmt, der IS ist in Syrien noch nicht besiegt und operiert auch weiter. Insofern ist dieser Aspekt, wie gehen wir mit Terrorismus in Syrien um, wie gehen wir vielleicht auch mit einem Vakuum, was in bestimmten Zonen da entsteht und dann wieder sozusagen Operationsgebiet auch für terroristisch-dschihadistische Gruppierungen werden kann, um eine der wichtigen Fragen, auch um die es natürlich jetzt auch geht. Zu der Lage in den Kurdengebieten ist es natürlich so, dass wir jetzt erstmal begrüßen, dass es ja offensichtlich einen Abschluss eines Waffenstillstandes, einer Einstellung von Kampfhandlungen gab, der verabredet worden ist, der allerdings hier offensichtlich, braucht man nur sich sozusagen die Nachrichtenlage anschauen, zum Teil auch noch sehr brüchig ist. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt da in eine Umsetzung kommen und dieser Waffenstillstand respektiert wird. Und klar ist ja, dass, und das haben wir ja sehr klar auch hier gesagt, die Außenministerin hat das in ihrem 8-Punkte-Plan betont, es muss natürlich der Schutz von Minderheiten und von ethnischen Gruppierungen in Syrien ganz oben auf der Agenda stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass in Syrien ausländische Akteure, und dazu gehört eben auch die Türkei, die ja in der Vergangenheit da Sicherheitsinteressen geltend gemacht hat, da jetzt sich zurückhalten und diesen innersyrischen Prozess nicht torpedieren.
Aber ich wollte mal zurück auf meine Frage. Also die Türken sagen ja, wir greifen diese syrischen Kurden an, die IPG, weil sie als Terrororganisation kennzeichnen und wahrnehmen. Ist das die Wahrnehmung der Bundesregierung? Sind die IPG Alliierte für die Bundesregierung wie die USA? Also die USA schützt ja IPG. Wie ist die Haltung der Bundesregierung?
Herr Jung, ich habe nicht den Eindruck, dass ich eben unklar war in dem, was ich gesagt habe. Es ist doch vollkommen klar, dass es jetzt darum gehen muss, dass ausländischer Einfluss auf die Prozesse in Syrien abnimmt und dort die Entwicklung nicht torpediert. Wir sehen die Meldungen über türkische Bombardierungen in diesen Gebieten. Sie wissen, dazu hatten wir auch in der Vergangenheit eine Haltung, die Türkei macht da Sicherheitsinteressen geltend. Wir stehen mit der Türkei in einem engen Austausch und Sie können davon ausgehen, dass diese Botschaft der Zurückhaltung, die ich ja jetzt hier auch formuliert habe, natürlich auch an die türkische Regierung direkt adressiert wird.
So, dann habe ich Herrn Blank und Herrn Rinke.
Kurze Wissensfrage, Herr Wagner. Nachdem es heute Morgen Deutschlandfunk noch nicht klar war, ist nun klar, dass Herr Lindner nach Jordanien fährt?
Morgen, nach jetzigem Stand, wird morgen an dem Treffen in Jordanien für die EU Kaya Kallas, die hohe Vertreterin der Europäischen Union in außen- und sicherheitspolitischen Fragen teilnehmen. Sie wissen, dass Frau Kallas ja gestern auch in Berlin war, bei dem Treffen der verschiedenen Außenminister aus der EU mit der Außenministerin hier in Berlin. Dort war das auch Thema. Insofern Frau Kallas wird uns dort vertreten. Und weil Sie den Sonderkoordinator angesprochen haben, der führt jetzt natürlich auch Gespräche. Auch wir schauen natürlich, dass wir die Kanäle, die wir ja haben, sowohl zu syrischen Akteuren, aber eben auch zu den Partnern in der Region nutzen. Da gab es ja in der letzten Woche schon Gespräche und da wird es auch in der nächsten Woche Gespräche geben.
Weil Sie wie immer sehr diplomatisch geantwortet haben. Also die Antwort war, nein, er fährt nicht hin. Richtig?
Das haben Sie so richtig verstanden.
Herr Rinkück.
Ja, Herr Wagner, ich wollte noch mal fragen, ob Sie uns vielleicht eine erste politische Einschätzung geben können, auch wenn es noch kein abschließendes Urteil ist, über das, was der HTS bisher gemacht hat. Also wenn ich das richtig sehe, ist ja unter anderem die syrische Verfassung ausgesetzt worden. Sind die ersten Schritte, die diese Rebellengruppe geht, die ja da doch vorherrschend zu sein scheint, gehen die eigentlich Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung? Oder wie groß sind Ihre Sorgen, dass die jetzt schon in eine Richtung abbiegen, die Ihnen möglicherweise zu radikal ist?
Naja, ich hoffe, dass eben zum Ausdruck gekommen ist, dass wir natürlich große Hoffnung haben, aber eben auch große Sorgen. Wir schauen uns jetzt sehr genau an, was vor Ort passiert. Sie haben zu Recht gesagt, dass ja ein Premierminister einer neuen Übergangsregierung eingesetzt worden ist, dass sozusagen in verschiedenen Provinzen auch Offizielle eingesetzt worden sind, dass da jetzt Gespräche führen. Wir werden HTS an ihren Taten messen. Wir haben nicht vergessen, wo die herkommen. Sie haben einen dschihadistischen Background. Wir sehen aber natürlich auch die Signale, die sie jetzt setzen, mit Blick auf den Schutz von Minderheiten und ethnischen, religiösen Minderheiten. Und wir haben ja auch sehr deutlich gesagt, das muss natürlich ein ganz wichtiger Aspekt sein in der Gestaltung des Übergangsprozesses jetzt. Insofern, lange Antwort, kurzer Sinn, wir messen HTS an den Taten und wir werden natürlich sehr genau darauf hinschauen, wie sie diesen Prozess jetzt gestalten.
Können wir das Thema, also ich habe jetzt noch, ich gebe mal eben, ja, ich weiß, es ist immer alles ganz kurz. Wir haben noch das Thema Gaza. Ich habe noch Spontanmeldungen von Herrn Schmidt, Herrn Jung, Herrn Peters. Und ich habe noch einen und Frau Koch kann uns noch was nachliefern zu den kolumbianischen Heilkräften. Das ist das, was jetzt hier noch das Programm ist. So, wie viel Syrien brauchen wir jetzt noch? Ja, das hätte mich jetzt gewundert.
Herr Wagner, können Sie sagen, auf welcher Ebene die Kontakte des Auswärtigen Amtes zur HTS sich bewegen?
Also Sie wissen ja, dass es zur HTS, das betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft ja viele andere Partner, weil es ja Sanktionen gegen HTS, also sozusagen eine Terrorlistung dieser Gruppe gibt, ja vorher keine Kontakte gibt. Sie wissen aber auch, das hat ja mein Kollege, glaube ich, hier am Mittwoch auch schon gesagt, dass wir jetzt natürlich schauen, in welcher Form und auf welcher Art und Weise wir da Kanäle herstellen können. Ich habe jetzt hier dazu heute noch nichts mitzuteilen.
Gut, das heißt, wir können jetzt zu Gaza wechseln? Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil das läuft jetzt hier aus der Zeit. Herr Tufik-Nehr hat eine Gaza-Frage.
Herr Wagner, der US-Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan hat nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten sich dahingehend geäußert, dass es noch in diesem Monat zu einem Gaza-Deal kommen könnte. Das heißt, dass Israel bereit wäre für einen solchen Deal. Sehen Sie da irgendwelche ähnliche Anzeichen?
Das wäre eine sehr gute Nachricht, Herr Tovignia. Wir unterstützen natürlich da die Bemühungen, intensiven Bemühungen unserer Partner. Das ist, sind die Amerikaner mit Jake Sullivan, das sind natürlich auch Katar, Ägypten. Insofern können wir nur hoffen, dass es tatsächlich auf den Weg kommt, weil vollkommen klar ist, es braucht diesen Waffenstillstand für Gaza.
Nochmal meine Frage, sehen Sie Anzeichen dafür? Also in Ihren Gesprächen, das ist ja auch Ihr Alliierter Israel, sehen Sie diese Anzeichen?
Ja, Herr Tufinger, wir sind ja nicht Teil dieser direkten Gespräche, die dort stattfinden. Und ich glaube, es ist jetzt vermessen von sozusagen für mich hier von diesem Podium aus da eine Einschätzung zu treffen. Aber wir sehen natürlich, und in der Tat führen wir auch Gespräche mit Partnern in der Region, wir sehen, dass sozusagen die Geräusche, die da gemacht werden, und wenn es so zu einer solchen Entwicklung käme, würden wir das natürlich sehr begrüßen. Es braucht diesen Waffenstillstand.
Herr Ayash, Sie wollten auch Fragen zu Gaza. Hat sich erledigt. Herr Jung möchte auch Fragen zu Gaza.
Das war das Thema, was ich angemeldet hatte.
Super, ich bin begeistert.
Herr Wagner, ich hatte jetzt bei der Erklärung der Außenminister von gestern, also Deutschlands, Frankreich, Italien, Polen, Spaniens, UK und des Hohen Vertreters nicht zu Gaza gefunden. War das aber kein Thema?
Gestern ging es tatsächlich ja, also das Treffen war ja ursprünglich in diesem Berlin-Format angesetzt, vor allen Dingen zur Ukraine. Der ukrainische Außenminister war ja auch Teil dieses Formats und Teil der Gespräche. Aufgrund der Entwicklung in Syrien ging es dann auch noch zu einem Teil um die Lage in Syrien. Aber weil Sie das vielleicht, weil das sozusagen vielleicht Hintergrund Ihrer Frage ist, ob wir jetzt Gaza und den Nahostkonflikt vergessen, das ist mitnichten natürlich der Fall. Das hat für uns weiterhin eine hohe Priorität. Sie wissen, dass die Außenministerin vielleicht wissen Sie es, aber die Außenministerin hat sich mit ihrer britischen und französischen Amtskollegen kürzlich nochmal zur humanitären Lage in Gaza an den israelischen Amtskollegen gewandt. Die Sondergesandte des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe Gaza war erst letzte Woche wieder in der Region. Also wir messen der Situation in Gaza weiter eine hohe Priorität zu, natürlich.
Ja, aber ich bezog mich darauf, gab ja auch Reaktionen aus anderen Teilen der Welt, die sich dann wundern, wenn europäische Vertreter sich zu Völkerrecht und UN-Charta äußern, aber dann halt nicht zu Gaza sagen.
Naja, also...
Es gab kein Statement jetzt, oder? Die letzte Zeit von den Vertretern.
Also wir äußern uns permanent zur Lage in Gaza und zum Nahostkonflikt. Aber nochmal gestern, das Berlin-Format war ja explizit ein Treffen, was zur Ukraine und zur Lage in der Ukraine angesetzt war. Und Sie kennen das vielleicht von G7-Außenministertreffen beispielsweise. Dort gibt es dann Erklärungen, wo im Grunde viele Themen adressiert werden. Aber gestern ging es halt wirklich sehr spezifisch um Ukraine und aufgrund der aktuellen akuten Lage jetzt mit Blick auf die Transition in Syrien, auch dann um Syrien. Aber nochmal, es ist mitnichten so, dass wir der Lage in Gaza und in Nahost nicht die notwendige Aufmerksamkeit zumessen.
So, dann hat Frau Dr. Kock das Wort zu den Heilkräften.
Genau. Kann Ihnen gerne was nachliefern. Das Treffen fand in der Tat statt am Mittwoch. Und ich kann sagen, dass wir die Situation für alle Betroffenen sehr gut verstehen, für die gepflegten Menschen, für ihre Angehörigen, für die Heimbetreiber, wie selbstverständlich auch für die Menschen aus Kolumbien, die im Pflegeheim tätig sind und deren Asylantrag abgelehnt ist und die damit ausreisepflichtig werden. Der Austausch über diese Situation am Mittwoch war geprägt von einer offenen Diskussion über die aktuelle Rechtslage, ihre Wirkung und die Bedeutung für die Betroffenen. Und darüber hinaus war sie auch geprägt von einer Erörterung allgemeiner Hintergründe zum aktuellen Asyl- und Aufenthaltsrecht und der Frage, wie man den Bedarf an Menschen, die gerade in Pflegebereichen bereit sind zu arbeiten, gerecht werden kann. Für den konkreten Einzelfall, um den es jetzt hier geht, zu dem auch das Treffen stattfand, wurden die allgemein gesetzlichen Bestimmungen und Bedingungen erörtert. Wir haben allerdings keine Zuständigkeit für den Einzelfall und so leid uns das tut, zuständig sind die Ausländerbehörden vor Ort. Gleichzeitig ist völlig klar, dass der Bedarf nach Arbeits- und Fachkräften, insbesondere im Gesundheitssektor, gerade auch in Pflegeheimen, weiterhin hoch ist. Und deshalb hat die Bundesregierung das Fachkräfteeinwanderungsgesetz umfassend reformiert und gesorgt für eine schnellere und einfachere Einwanderung von Arbeits- und Fachkräften. Wir haben zusätzlich mit Kolumbien eine Migrationskooperation vereinbart, die ebenfalls diesem Ziel dient.
Diese Kooperationsvereinbarung soll dazu beitragen, dass Menschen aus Kolumbien nicht den Asylweg wählen, wie das hier wohl der Fall war, der bei einer Schutzquote von unter 1% keine Aussicht auf Erfolg bietet, sondern wir zielen darauf ab, dass sie die vorhandenen legalen Wege nach Deutschland nutzen. Und Deutschland ist hier, wie Kolumbien auch, daran interessiert, dass Menschen den legalen Weg nutzen, um in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Und aufgrund des Arbeitskräftebedarfs in Deutschland sehen wir dafür auch sehr gute Möglichkeiten hier bei uns.
Wir hatten jetzt noch eine andere Frage, Herr Peters, oder?
Was völlig unterschiedlich ist. Und zwar geht es um Sonntag ans Verkehrsministerium. Sonntag wird ja bekanntlich die Riedbahn eröffnet. Und ich wollte noch mal fragen, mit welchen Erwartungen nach Abschluss der Generalsanierung jetzt das Verkehrsministerium herangeht, vor allen Dingen in puncto Verspätungszeiten bei der Deutschen Bahn.
Ja, vielen Dank für die Frage und die Gelegenheit, das noch mal hervorzuheben, welche große Leistung hier innerhalb von kürzester Zeit erbracht wurde. Insgesamt wurde dort eine Bauleistung von 1,3 Milliarden Euro in 5 Monaten verbaut. Zum Vergleich, das ist ein Volumen, für das braucht man mit der herkömmlichen Bauweise bisher 8 Jahre. Man sieht daran, dass sich hier doch eine Menge getan hat, was dort vollbracht wurde. Und was erwarten wir davon? Also zum einen natürlich muss man sich die lokale Ebene angucken. Also die Riedbahn ist ein Nadelöhr im deutschen Schienennetz, das natürlich im Nahverkehr große Auswirkungen hat. Das heißt, alles, was Nahverkehr ist, wird dort wesentlich zuverlässiger fahren, als das vorher der Fall war. Vorher hatten wir dort täglich mehrere Störungen auf der Strecke, die sich immer ausgewirkt haben. Und es hat aber eben nicht nur eine regionale Auswirkung, sondern weil jeder 7. Fernverkehrszug eben auch durch diesen Korridor musste, wird die Auswirkung auch deutschlandweit zu spüren sein. Und es gibt noch eine zweite Implikation. Diese Baustelle war ja so ein bisschen die Blaupause für alles, was denn da jetzt kommt. Und auch hier sieht man eben, was möglich ist mit diesem neuen Baukonzept. Natürlich unterscheiden sich die Korridore, die jetzt anstehen, immer wieder deutlich voneinander, aber eben das Konzept hat funktioniert. Warum kann man da zuversichtlich sein? Weil eben die Riedbahn auch in ihrer Komplexität eine der anspruchsvollsten Baustellen war, die da eben zu bewältigen sind, mit sehr viel Verflechtung im Verkehr, mit sehr viel Nahverkehr, mit sehr viel Ersatzverkehr, der da organisiert werden musste. Das lief alles sehr, sehr gut ab, so dass wir eben auch zuversichtlich auf die nun anstehenden Sanierungen blicken.
Und die 150 Busse, die Sie angeschafft haben, werden die jetzt nach Emmerich-Oberhausen verbracht oder wohin kommen die?
Na, wie Sie wissen, ist das so, dass für jede Sanierung eben auch der Ersatzverkehr ausgeschrieben wird. Sie wissen aber eben auch, dass es nicht so ist, dass in Deutschland ein Überfluss an Nahverkehrsbussen herrscht, sondern dass die natürlich auch bedarfsgerecht jetzt dort eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden können. Innerhalb des Systems Bahns gibt es da einen sehr, sehr hohen Bedarf, sodass hier sicherlich kein Überfluss herrscht. Sie wissen aber auch, dass zum Beispiel die anstehende Korridorsanierung Hamburg-Berlin eben ein anderer Wettbewerber hier den Zuschlag erteilt bekommen hat. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass die Busse jetzt rumstehen, sondern die werden dann eben woanders eingesetzt. Okay.
Ich habe jetzt noch Herrn Rinke und Herrn Schmidt. Und dann.
Ich habe eine Frage, die geht, glaube ich, ans Verteidigungs- und Innenministerium. Es gibt einen Spiegelbericht, dass es Anfang Dezember Drohnenüberflüge über die US-Basis in Ramstein gegeben haben soll und auch einige andere Anlagen. Können Sie das bestätigen oder uns irgendwas dazu sagen?
Mir liegen dazu tatsächlich jetzt gerade keine Informationen zu. Wenn ich gleich aus dem Backoffice noch was kriegen sollte, gebe ich ein Zeichen. Aber ich kann dazu gerade nichts sagen.
Mir liegen keine Informationen vor, die ich hier mit Ihnen teilen könnte.
Und Herrn Schmidt kann ich jetzt gerade das Mikro nicht sehen.
Ja, das ist aber genau das Richtige. Ich versuche es mal noch schnell. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung. Und ich weiß, dass es auch gegen Ende der Legislatur jetzt immer ein bisschen schwierig ist. Aber wir haben zum einen die Tafeln, die nochmal massiv Alarm schlagen, dass sie deutlich rationieren müssen, weil zu viele Menschen bei ihnen vor der Tür stehen. Gleichzeitig heute die Studie zur Wohnungsarmut, also beziehungsweise das, wie sehr das Wohnen mittlerweile die Menschen arm macht. Ist wahrscheinlich schwer jetzt zu fragen, was tun Sie kurzfristig dagegen in der aktuellen Situation. Aber dennoch, das ist ja nicht erst heute der Fall. Und die Frage, inwiefern das auf dem Schirm ist der Bundesregierung und ja vielleicht, warum zu wenig passiert ist, dass es weiterhin immer dramatischer wird.
So, Wen wollten Sie denn dazu befragen?
Jeden, der sich bemüßigt fühlt. Ich weiß nicht, ob das BMAS da was sagen kann.
Also gut, dann ich.
Ja, ich kann gerne ein paar Sätze vielleicht dazu sagen. Wir haben in der zurückliegenden Legislaturperiode ja einiges getan, um auch das Existenzminimum der Menschen deutlich abzusichern. Sie wissen, das Bürgergeld hat eine neuregelte Bedarfsermittlung festgestellt. Die ist auch in den entsprechenden Jahren entsprechend hoch ausgefallen. Und wir tun vor allem alles daran, Menschen in Arbeit zu bringen mit dem Bürgergeld. Denn was am besten vor sozusagen davor schützt, ist, in Arbeit zu sein. Dafür haben wir die Qualifizierung und Weiterbildung stark ausgebaut. 2/3 der Langzeitarbeitslosen haben eben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Genau da setzen wir an, gegen auch einen Drehtüreffekt, dass Menschen schnell in Arbeit kommen, genauso wieder raus. Aber klar ist auch, dass wir mit dem Bürgergeld die Sicherheit haben, dass Menschen ein Existenzminimum zukommt, mit dem sie auch auskommen können. Und damit haben wir auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die ja lange anhängig waren, umgesetzt. Insofern ist in dieser Richtung viel passiert. Auch die Anhebung des Mindestlohns ist ein Beispiel zu nennen. Das kann ich jetzt an dieser Stelle sagen. Zum Thema Wohnen müsste dann das Bauministerium was sagen.
Ja, wenn ich da einmal zumindest in Richtung der Tafeln jetzt dann nachfragen kann, wie erklären Sie sich dann, dass trotzdem die Zahlen dort immer weiter ansteigen und dort die Situation immer dramatischer wird?
Also wir haben das heute zur Kenntnis genommen. Vollkommen klar ist, dass die Tafeln eine wichtige Arbeit und eine wichtige Rolle übernehmen. Aber für uns als Bundesregierung ist wichtig zu betonen, dass wir durch die Regelbedarfsermittlungen und durch die Höhe der Regelbedarfe sozusagen sicherstellen, dass Menschen sich auch ausreichend Lebensmittel kaufen können.
Genau, und fürs Bauministerium kann ich noch ergänzen, wir haben die Studie natürlich auch zur Kenntnis genommen, die Mietkosten sind für viele Menschen zu hoch, das zeigt eben, dass was passieren muss, da kann ich drei Dinge nennen, zum einen sieht man, wie wichtig die Mietpreisbremse zum Beispiel ist, die ja letzten Mittwoch im Kabinett beschlossen wurde, dann haben wir eine historische Reform des Wohngeldes Anfang 2023 gemacht, um eben Menschen, die wenig verdienen oder Rentnerinnen und Rentner, bei den Mieten zu unterstützen. Da wird es zum 1. Januar 25 auch eine Erhöhung geben um durchschnittlich 15%. Und mittelfristig muss man natürlich gucken, dass man mehr bezahlbaren Wohnraum schafft. Da haben wir den sozialen Wohnungsbau massiv ausgeweitet. Bis 2028 sind da Mittel von 21 Milliarden geplant vom Bund, die von den Ländern noch kofinanziert werden. Wir haben eine neue Wohngemeinnützigkeit, die am 1.1.25 startet. Und wir haben auch gerade im Oktober ein neues Förderprogramm für klimafreundlichen Neubau im mittleren und niedrigen Preissegment auf den Weg gebracht.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Zu diesem Thema sehe ich keine weitere Frage mehr. Sie können noch was uns sagen.
Herr Rinke, Sie hatten ja gerade noch eine Nachlieferung gebeten hinsichtlich der Vorschläge zur Erleichterung von Berichtspflichten für Unternehmen. Es gibt ja bereits mehrere Vorschläge, die in der Ressortabstimmung sind, die das Lieferkettengesetz zum Beispiel betreffen. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, die Federführung für das Lieferkettengesetz und dieses Vorhaben liegt beim Bundesarbeitsministerium. Sie haben jetzt speziell nochmal die Nachhaltigkeitsberichterstattung angesprochen, vermute ich, CSRD-Richtlinie. Dort ist die Zuständigkeit beim BMJ. Aber es gibt eine laufende Ressortabstimmung. Insofern kommentieren wir auch keine Vorschläge.
Denn das hatte ich jetzt erwartet, dass diese Frage kommt. Ich möchte das Justizministerium dazu noch was ergänzen. So hatte ich die Frage eigentlich auch eingangs verstanden.
Ja, also was ich dazu ergänzen kann, ist, dass das Bundesministerium der Justiz ja ein Umsetzungsgesetz zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie veröffentlicht hat und dieser Gesetzesentwurf auch vom Kabinett beschlossen wurde und sich nunmehr im parlamentarischen Verfahren befindet, insofern da die Verfahrenshoheit beim Parlament liegt.
So. Dann haben wir, glaube ich, für heute alles geschafft. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.